Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Auf meinsportpodcast.de.
Am Wochenende fanden die vier Viertelfinals der Rugby-WM statt. Alle schauten mit sehr viel Begeisterung auf diese vier Spiele. Drei davon verliefen am Ende leider klar, nur eins verlief sehr spannend und das dann auch noch sehr kontrovers. Darüber und über alle vier Spiele müssen wir natürlich sprechen, hier bei Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wieder mit dabei ist mein sehr geschätzter Kollege Donald Peoples. Hallo Donald.
Oh, danke für die Intro.
Ja, Donald, doch, ich versuche dich heute ein bisschen mit Samthandschuhen anzufassen.
Ich kann mir nicht vorstellen, wieso du das tust, aber okay.
Wir sprechen gleich noch drüber. Aber wir müssen als erstes über das Spiel Wales gegen Frankreich sprechen, weil das war das Spannendste des gesamten Wochenendes. Es war dramatisch bis zur letzten Sekunde und die Waliser sind mit 20-19 als Sieger hervorgegangen. Ja. Und bevor wir über die ganzen kritischen Situationen sprechen, die es hier gab während des Spiels, hat Wales am Ende verdient gewonnen? Weil Warren Gatland hat hinterher gesagt, das bessere Team hat verloren.
Ja, also ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Also sagen wir mal so, Wales kann auch sagen auf jeden Fall, dass sie froh sein können, da irgendwie einen schlechten Tag gehabt zu haben und doch trotzdem jetzt im Halbfinale zu stehen. Also es gab so ein, zwei Momente, die wahrscheinlich das entschieden haben. Ich glaube im Großen und Ganzen, also ich habe ausnahmsweise, ich weiß auch nicht wieso, für die Franzosen gefeiert. Aber ich glaube, die hatten einfach einen sehr guten Tag erwischt. Wales hat einen schlechten Tag erwischt. Im Großen und Ganzen ist Wales ein stärkerer Konkurrent für Südafrika, als das mal Frankreich gewesen wäre, meiner Meinung nach. Deshalb ist es wahrscheinlich fürs gesamte Turnier trotzdem besser, dass Wales weiterkommt. Vielleicht glaubst du da anders, aber im Großen und Ganzen ist Wales ein stärkerer Konkurrent für Südafrika als das, was Frankreich gewesen wäre.
Ich glaube auch, dass Wales die bessere Mannschaft ist im Halbfinale. Das Problem aber war, dass die Franzosen hier allerlei Chancen hatten, dieses Spiel für sich zu entscheiden, weil sie haben ein sehr gutes Spiel gebracht und sie haben ja auch vorgelegt wie die Feuerwehr. Sie haben durch Sebastian Vahamihina haben sie den ersten Versuch gelegt, über den müssen wir gleich noch sprechen. Romain Antanmak hat allerdings dann die Erhöhung verpasst und auch darüber werden wir gleich noch sprechen müssen. Und dann hat Charles Olivon den nächsten Versuch gemacht und die Franzosen führten nach 9 Minuten mit 12-0. Dass Aaron Wainwright dann gleich ausgleichen konnte, beziehungsweise das verkürzen konnte auf 7-12 und Dan Bigger mit einem Freekick dann auch noch auf 10-12 dann herankommen konnte, das führte erstmal nicht zu einer Sicherheit für das walisische Team, die dann auch noch Josh Navidi verabschieden mussten wegen Verletzung und die Verletzungsmisere der Waliser hat sich einfach so ein bisschen weiter fortgesetzt, genau. Und als dann Wakatawa dann in der 31. Minute dann nochmal den nächsten Versuch gelegt hat, die Franzosen mit 19-10 in Führung gingen und dann Romain Ntamack in der 38. Minute sogar noch die Möglichkeit hatte, auf 22-10 zu erhöhen, das aber nicht geschafft hat, da waren die Alarmglocken bei den Walisern schon an, aber wir wussten von den Six Nations dieses Jahr, da hatten die Waliser einen 16-Punkte-Rückstand aufgeholt, deswegen wusste man, ja, die Franzosen sind noch nicht sicher und sie hatten während dieser WM immer wieder gezeigt, dass die erste Halbzeit stark war und die zweite Halbzeit dann etwas schwächer. Von daher, es war ja eigentlich alles noch drin in diesem Spiel. Plus, dann gab es dann noch die rote Karte für Sebastian Vahamihina.
Ja, also ich glaube, also letzten Endes hast du schon erwähnt, so vom Timeline her, dass man Intermark, also ich glaube, der Erhöhung, also quasi vom zweiten Versuch, das war nicht so, also ich meine, okay, das war nicht bombastisch, dass er nicht getroffen hat. Für mich entscheidender war kurz vorm Halbzeit diesen Straftritt, weil 19-10 sind die halt reingegangen, 22-10 wäre schon ein anderes Ding gewesen, das wären zwei erhöhten Versuche quasi Unterschied gewesen, das wäre schon was anderes gewesen, weil letzten Endes, okay, man kann immer im Rückblick viel einfacher zurückblicken, aber am Ende ist es halt 19-20 ausgegangen, wie gesagt, es wäre 22 gewesen und ich glaube, das hätte einfach vielleicht eine andere, das wäre eine andere Aufgabe für Wales gewesen. Die wussten schon, also was man hat so ein bisschen gesehen hat, muss ich mal sagen, dass es halt irgendwie diese 19-13, das ist halt so kein super sicheren Abstand, weil man weiß halt, mit den 7 Punkten bist du bei 20 und dann könnte es halt so ein Drop-Goals hin und her gehen, etc. Hat man schon alles miterlebt. Aber diesen 19-13 war so ein bisschen so eine unsichere Distanz und da wusste Wales zumindest, die Aufgabe ist nur, also nur, ist vielleicht untertrieben, aber nur einen Versuch legen. Und die hatten quasi das ganze zweite Halbzeit das zu machen, wie du halt schon erwähnt hast. Im Six Nations hatten die eine größere Aufgabe schon gemeistert. Also deshalb hätte ich schon trotzdem in der Halbzeit immer noch auf Wales gesetzt, ehrlich gesagt.
Aber die Franzosen haben sich dann in der zweiten Halbzeit selber geschwächt. Sebastian Wahamahina und ich habe dann noch tatsächlich den Kommentar von Manuel Wilhelm und Jan Lüdecke im Ohr, die beide gesagt haben, in der ersten Halbzeit hat er jetzt seine Hitzköpfigkeiten abgelegt. Ist er vielleicht der Spieler aus der zweiten Reihe, der den Unterschied machen kann, weil er hatte diesen wunderschönen Versuch in der ersten Halbzeit gelegt. Und dann hat er sich zu einem Ellbogenschlag hinreißen lassen und dafür hat er ja völlig zu Recht die rote Karte bekommen, oder?
Ja, völlig zu Recht kann man halt. Ich glaube, es gibt keine, also beide Trainers haben das auch gesagt, kann man halt, muss man halt nicht viel drüber reden, wenn du jemand mit Faust oder mit Ellbogen ins Gesicht schlägt. Ist halt gute Nacht auf jeden Fall für dich.
Absolut gute Nacht. Und die Franzosen haben von dem Moment an Probleme gehabt, auch wenn sie immer noch mithalten konnten. Es gab dann in der zweiten Halbzeit gab es erst das 13-19 durch Dan Bigger in der 54. Minute. Die rote Karte für Wahamahina hatte es in der 49. gegeben. Aber die Waliser hatten immer wieder Probleme ranzukommen. Gerade bei 15-14 und bei diesem physischen Spiel war ich davon ausgegangen, dass die Waliser mit ihrem physischen Spiel durchkommen würden. Aber in der Phase empfand ich die französische Defensive als exzellent oder waren die Waliser einfach nur zu fantasielos?
Ich glaube, die Waliser, es hat also fantasielos, das war schon zu überschrieben, aber man hat einfach gesehen, dass jemand so wie Jonathan Davis halt gefehlt hat. Also Hadley Park zum Beispiel, cooler Spieler und Walken, guter Spieler, aber irgendwie war von der Kreativität irgendwie wenig zu sehen. Irgendwann hat man gesehen, dass Bigger einfach mal ein bisschen die Ideen ausging, beziehungsweise die Puster vielleicht einfach, nachdem er so ein bisschen pausieren musste. Also ich muss mal sagen, von Josh Adams, George Northley und Williams hätte ich viel mehr Kreativität oder viel mehr Ideen gewünscht, aber irgendwie habe ich das nicht gesehen auf jeden Fall. Also Frankreich hat gut verteidigt, man muss auf jeden Fall sagen Chapeau, weil die waren zu 14 für sehr, sehr viel Zeit. Ja, ich hätte mir auf jeden Fall mehr von Wales gewünscht. Also eine bessere Mannschaft zum Beispiel hätte Wales in dem Vorstellung, was wir am Wochenende gesehen haben, vernichtet auf jeden Fall.
Das glaube ich nämlich auch, weil die Waliser haben mit ihr schwächstes Spiel dieser WM gemacht und so richtig zu 100% überzeugt haben sie ja bislang noch nicht in dieser WM, auch wenn sie gegen Australien ein sehr gutes Spiel gehabt haben, aber zu 100% überzeugt haben sie nicht. Trotzdem führten die Franzosen noch 19-13, doch dann kam die 74. Minute, ein Versuch von Ross Moriarty, der zum 18-19 verkürzte, die Erhöhung von Dan Bigger kam dann zum 20-19. Das ist allerdings entstanden durch eine sehr kuriose Situation, weil ein Waliser hatte einem Franzosen den Ball rausgepresst und ihn dann gepasst zu Moriarty, der dann ablegen konnte, beziehungsweise es gab noch einen Pass dann auf Moriarty und der konnte dann ablegen. Aber dieser Pass soll ein Vorpass gewesen sein. Jakob Piper, der Schiedsrichter, hat dann den Videoschiedsrichter angerufen, den TMO. Der hat ihm gesagt erst, ich habe jetzt noch keine klare Sicht auf diesen Ball, beziehungsweise ob es ein Vorball war. Aber dann gab es den Dialog zwischen Piper und dem TMO, wo der TMO gesagt hat, ich kann dir gleich noch eine Einstellung zeigen, wo wir es klarer haben. Und darauf hat Jakob Piper nicht reagiert. Und darüber spucken die Franzosen jetzt im Moment Gift und Galle, weil sie sagen, vielleicht hätte es dann diesen Vorpass geben müssen und dieser Versuch hätte nicht gezählt. Wie ist deine Einstellung zu dieser Situation?
Also, ich musste mal da so ein bisschen eine andere Meinung haben oder zeigen, geben, keine Ahnung. Ja, der hat gesagt, es gibt halt so einen anderen Winkel, aber es gab keinen besseren Winkel als das von oben. Und dann hatten sie trotzdem noch gesprochen, es kam nur nicht über das Fernseher, haben wir nicht gehört. Er hat trotzdem, also Piper hat trotzdem noch weiter gesprochen. Und also das Ding ist, ob es ein Vorball war oder nicht, es gab keinen Beweis dafür, so großes. Also man kann auch sagen, es 50-50, könnte man sagen. Also wenn du gesagt hättest, es ist ein Vorball, wäre es halt schon hart gewesen. Wenn du gesagt hast, es ist kein Vorball, ist auch irgendwie hart. Es gab an sich vom Fernseher her keinen besseren Winkel als das, was von oben kam. Meiner Meinung nach von oben sah es so oder so aus wie ein Vorball. Aber wie gesagt, es ist halt noch so ein bisschen zur Korrektur. Es war an sich kein Pass, es war so ein Rip in dem Tackling, also quasi eine Bewegung, wo der Ball quasi erobert wird und irgendwie raus, keine Ahnung, wie ein Stück Seife irgendwie rauskommt, halt so in dem ja. Sinne. Es war nicht, dass halt so irgendwie so eine überlegte Bewegung, ich schmeiß noch den Pass, es war irgendwie so alles in einem. Wie gesagt, also ich mein Gefühl war so, als ich das live gesehen habe, okay, und dann als ich die Wiederholung gesehen habe, war mein Gefühl, das ist schon ein Vorball, beziehungsweise sehr, 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 sehr flach. Wir sagen mal dazu Französisch, witzigerweise. Aber wie gesagt, Piper und so, da kann man schon kritisieren, aber man kann halt auch sagen, naja, das ist schwierig für jeden. Piper kann man für andere Sachen kritisieren, eher für Fotos mit Walisische Fans und solches. Aber in dem Moment, weiß ich nicht, ich glaube, wenn Frankreich gewonnen hätten, hätten die nicht drüber gesprochen, so oder so, bei solchen Sachen. Schwierig zu sagen. Was sagst du, also? Du sagst, du bist...
Also ich habe mich halt gefragt, ist das überhaupt ein Pass? Weil du hast es gesagt, er hat ihn rausgerissen, diesen Ball, und der ist dann weggegangen und der ist dann zum walisischen Spieler gegangen. Wird das als Pass gewertet? Es war, ich glaube auch, dass der Ball nach vorne gegangen wäre, aber die Franzosen haben vorher die Möglichkeit gehabt, dieses Spiel zuzumachen, gerade mit dieser, mit der Erhöhung und dem Strafkick von Tamak. Und dann hätten wir gar nicht darüber diskutiert. Und so diskutieren wir natürlich über eine Situation und über diesen Versuch der Waliser. Und Warren Gatland, wie gesagt, hat hinterher dann auch gesagt, hier hat heute die bessere Mannschaft verloren. Denn Frankreich hat ein überzeugendes Spiel gebracht. Und hätten wir das gedacht, dass Frankreich so gut spielt im Viertelfinale nach diesen katastrophalen Six Nations, die wir im Februar gesehen haben?
Nee, auf gar keine Weise, muss man sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer Spieler des Tages war, aber ich hätte auf jeden Fall für Medard gewählt, weil der hat einfach mal, das haben die auch im Fernsehen gesagt, ein bisschen wie so ein zweiter Verbinder also fungiert. Der hatte auch so vielleicht einen Kick, wo hat direkt ins Haus gegangen, das mega gut das Spiel geleitet und mega gute Eingriffe gemacht. Und es hätte es ihn auf jeden Fall gegönnt, vielleicht nochmal im Halbfinale bzw. Finale zu stehen, nachdem er natürlich in 2011 schon beziehungsweise dabei war. Und ja, es war schwierig. Also wie gesagt, also mein Gefühl sagt eher so, Wales hat echt ein Off-Day gehabt, also einen schlechten Tag erwischt, und Frankreich war sehr gut in Form, muss man sagen. Das haben sie nicht so bisher bewiesen, dass sie es ein ganzes Spiel durchhalten können. Die haben immer so eine Halbzeit gemacht, aber man muss halt denen sagen, dass es hat die zweite Halbzeit trotzdem gut gespielt haben, obwohl die dank der idiotischen Leistung von deren Mitspieler hat im Unterzahl für die meisten von der zweiten Halbzeit gespielt hatten.
20-19, Aaron Wainwright ist der Spieler des Spiels geworden bei diesem Spiel. Und,
Okay, der das stimmt schon. Also muss man sagen, sein Versuch war schon bombastisch. Und für jemanden, der vor ein paar Jahren Fußball gespielt hat, der nur umgemünzt ist mit 21 jetzt, stimmt schon, Wainwright war schon sehr, sehr gut.
Wir haben auf jeden Fall dieses 20-19 der Waliser gegen Frankreich. Und hinterher gab es dann, das ist erst heute aufgekommen, Jakob Piper hat sich mit Fans zum Foto aufgestellt. Das alleine ist nicht so schlimm, dass ein Schiedsrichter Fotos macht mit dem mit Fans, das ist in Ordnung. Aber sie haben auf diesen Fotos die Szene nachgestellt vom Ellbogenschlag von Vahamahina gegen Aaron Wainwright. Und das geht nicht. Wie siehst du diese Szene?
Keine Ahnung, also schon, wenn das wirklich tatsächlich Jakob Piper war, grob fahrlässig, also das hat auf jeden Fall, ist sein Turnier auf jeden Fall damit geendet. Weiß halt nicht, macht man einfach nicht, keine Ahnung. Also ist halt blöd, vielleicht ein Bild mit den Fans zu machen, weiß ich halt nicht, ist okay, weil er halt schon Celebrity sind, aber sowas, ich weiß halt nicht, ist schon ein bisschen idiotisch, oder?
Ja, absolut idiotisch. Also wenn er es gewesen ist, und es gibt ja jetzt die Untersuchung dann auch vom Welt Rugby Verband, werden wir ihn wahrscheinlich dann bei den Six Nations 2020 nicht sehen. Jedenfalls nicht bei einem Frankreich-Spiel.
Ich finde ihn kein guter Schiedsrichter, also keine Ahnung, ich bin halt von Piper nicht so überzeugt, nachdem er halt diese Neuseeland-Irland-Spiel gepfiffen hat vor ein paar Jahren, wo einfach mehrere sehr, sehr fragwürdige Sachen stattgefunden sind und er hat die alle gesehen und irgendwie so manchmal nur mit, keine Ahnung, Gelb oder mit Strafschritt gepfiffen. Also seitdem war ich immer so ein bisschen skeptisch ihm gegenüber. Du kannst immer noch sagen, man könnte ihnen skeptisch gegenüber sein, besonders nach dem Spiel gestern war, du sagst auch so ein bisschen ein paar Schritte gezählt, aber das mit dem Bild, keine Ahnung, wenn das wirklich rauskommt, dass er das tatsächlich war, genau, kann er auf jeden Fall sein. Also wäre ich halt nicht erstaunt, wenn er seine Taschen packen muss und ab nach Hause.
Ich glaube auch, dass wir ihn nicht mehr sehen werden, vor allen Dingen auch, weil Südafrika sich dann ja auch fürs Halbfinale qualifiziert hat. Von daher wird er wohl keine großen Chancen haben, jetzt noch irgendein Spiel zu pfeifen. Jakob Piper war hinterher in den Schlagzeilen. Die Schlagzeilen an sich hat das Spiel geschrieben mit dem 20:19 für Wales, die im Halbfinale stehen. Und dort treffen sie auf Südafrika. Die haben sich nämlich gegen Japan mit 26:3 durchgesetzt. Nach einer sehr anstrengenden ersten Halbzeit vorher für beide Teams, wo beide Teams versucht haben, sehr viel freies Rugby zu spielen, wo es nicht wirklich physisch war. Es war ein kompletter Gegensatz gegenüber dem Spiel Wales gegen Frankreich. Haben die Südafrikaner in der zweiten Halbzeit dann den Fuß aufs Gas genommen und von da an das Spiel beherrscht. Nachdem André Pollard dann erst das 8-3, dann das 11-3 gemacht hat, dann auch noch den nächsten Penalty gemacht hat. Und so konnten die Südafrikaner immer weiter davonziehen. In der ersten Halbzeit haben die Japaner große Chancen gehabt, dieses Spiel an sich zu reißen. Aber die Südafrikaner sind immer dabei geblieben. Und es war dann vielleicht auch so eine Geschichte, wir müssen die Schmach von vor 4 Jahren ausmerzen, oder?
Ja, also im Großen und Ganzen, also Revue passieren lassen, also man hat einfach gesehen, dass irgendwann ging halt die Ideen ein bisschen bei Japan raus. Also ich bin halt so, also ich glaube, ich habe von Anfang an schon gesagt, dass ich kein riesen Fan bin von der südafrikanischen Mannschaft, also die Art und Weise, wie die spielen hat. Und da hast du einfach gesehen, dass sie einfach so ein bisschen sturkopfig geblieben sind, einfach nur dasselbe immer wieder gemacht haben, Paket, okay, und unser Paket funktioniert, dann laufen wir mit unserem Paket so 200 Meter hin und zurück über den Platz. Okay, wir kriegen einen Strafschritt von 50 Meter, okay, dann kicken wir das Ding einfach rüber, okay, also 3-6-9, das hat so taktisch gesehen, muss man sagen, Hut ab, richtig ist top, aber irgendwie als Zuschauer nicht so gut und Japan hatte bisher keine Mannschaft gegen den, die quasi deren Schwächen im Vordergrund standen. Also weder Irland noch Schottland hat wirklich das geschafft, irgendwie die Schwächen von Japan zu testen. Und das hast du gesehen bei Südafrika, dass sie einfach wussten, hey, physisch sind die einfach nicht stark. Wenn Japan so diesen Wide-Wide-Spiel gespielt haben, also wirklich versuchen, von 15 zu 15 zu spielen, hat irgendwie schon, also war es irgendwie schon funktioniert, also Südafrika wusste halt nicht, aber man hatte schon gesehen, in der, sag ich mal, in der zweiten Halbzeit hatten die einfach so wenig, also da hat man wenig diese Pässe in den Rücken gesehen oder Pässe nach hinten, diese zweite Reihe Pässe oder diesen Tipp-Pässe gesehen, da hat er so Pass vom 9 oder von 10 zu einem Stürmerpod und dann gehen die einfach rauf und das ist genau das, was du dafür geliebt, einfach mal so ein bisschen reinhämmern und irgendwie wenig denken und einfach nur die Leute umrotzen, glaube ich mal. Und das hat einfach mal genau gereicht. Also die Ideen von Japan sind ein bisschen ausgegangen, wo die gesehen haben, okay, das funktioniert nicht so sehr gut, was wir im Angriff machen und deren Verteidigung könnte einfach da nicht mithalten. Ich muss mal sagen, diesen ersten Versuch ist einfach ein bisschen dämlich passiert, indem dass der Zehner hat da auf der kurzen Seite steht und einfach, keine Ahnung, gar keinen Bock hat zu tackling.
Genau, oder das so. War kein Tackling von Jutta Muller in der.
Weil das Witzige ist, du siehst halt, dass er dieses Tackling macht und immer noch steht und ihn hinterher rennt, er wäre noch nah dran. Also, wenn, dann hätte ich mich, ich war jemand, der nicht so besonders gut tackeln könnte, aber ich habe immer einfach mich da reingeschmissen, zumindest, und das hat er nicht mal probiert, dann einfach so, einfach so seinen Arm rausgehalten, so Touch gerufen, Touch, anhalten bitte, und dann hat er gecheckt, wir spielen kein Touch-Rugby, und dann ging es halt weiter und war der Versuch da, also, keine Ahnung, was die dabei gedacht haben, ihn auf der kurzen Seite zu lassen, war auf jeden Fall keine gute Idee.
Jutta Muller hat also auf jeden Fall für den ersten Versuch quasi gesorgt, der ja, ohne Gegenwehr von den Südafrikanern gelegt worden war, von Makazole Mapimpi. Der hat hinterher dann auch noch einen zweiten Versuch gelegt. Ich fühlte mich so ein bisschen daran erinnert an dieses Bild, wenn ein kleiner Junge einen großen Jungen boxen will und der große Junge hält einfach so die Hand vor den Kopf des kleinen Jungen und der kleine Junge boxt halt die ganze Zeit in die Luft. Das war mein Gefühl in der zweiten Halbzeit bei diesem Spiel Japan-Südafrika. Südafrika hat seine komplette Dominanz, physische Dominanz ausgespielt und dann auch so ein bisschen seine Erfahrung. Und die Japaner sind dagegen angerannt und haben versucht, ihren Free-Flow-Rugby zu spielen, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Und am Ende sind die erfahreneren Südafrikaner ins Halbfinale eingezogen.
Ja, also da sagst du schon das Richtige. Also die Erfahrung hat einfach gezeigt, die Taktik, also das von Trainer, also Razi Erasmus, bin ich ein Riesenfan. Wie gesagt, wie ich oft schon erwähnt hatte, hat er auch schon richtig gute Zeit in Irland gehabt. Der ist einfach ein super Trainer, hat einfach genau den Plan hat aufgestellt, um nicht nur das japanische Team irgendwie so zu langweilen bis zu Tode einfach mal, aber auch die einfach zu deren Stärken zu vernichten. Und wie das schon mal gesagt haben, also bisher hat keine einzige Mannschaft Japan unter Beweis gestellt, wenn deren, ja, wir spielen halt in die Breite oder machen diese Crosskicks, wenn das nicht funktioniert, was können wir noch? Und da hast du gesehen, da war relativ dünn, was Japan noch könnte. Und Timur, also der hatte auf jeden Fall meiner Meinung nach so ein schwaches Spiel, wurde halt relativ früh ausgewechselt und dann war es halt irgendwie so Ende im Gelände, da kam halt nichts mehr von Japan.
Aber wir können sagen, Japan war hier bislang ein perfekter Gastgeber, hat begeisterndes Rugby gespielt und sie sind auf jeden Fall auf der Landkarte nicht nur erschienen wie 2015, sondern sie haben nachhaltig unter Beweis gestellt, sie könnten eins der nächsten Tier-1-Teams werden.
Ja, also auf jeden Fall dieses Tiersystem ist halt einfach gut Idee, aber irgendwie die Umsetzung was anderes. Aber genau, also Japan ist auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der man in der Zukunft rechnen muss.
Japan hat sich hier verabschiedet. Südafrika wird auf jeden Fall nächste Woche gegen Wales spielen im zweiten Halbfinale. Das erste Halbfinale, über das sprechen wir gleich, nämlich da werden Neuseeland und England aufeinandertreffen. Und Donald, der Ire, wird gleich noch ein wenig Rede und Antwort stehen müssen, was da mit Irland los war. Darüber sprechen wir gleich hier bei Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de.
Neuseeland gegen England. Das wird das erste Halbfinale sein, was am nächsten Samstag stattfinden wird. Neuseeland gewann gegen Irland mit 46-14 und England hat gegen Australien ebenso relativ wenig Probleme gehabt mit 40-16. Aber lass uns erstmal über das Spiel bitte zwischen Neuseeland und Irland sprechen. Donald, du musst jetzt leider darüber sprechen. Irland hatte letztes Jahr gegen Neuseeland stark gespielt. Beim November-Test unentschieden gespielt. Es war ein tolles Spiel. Irland hatte dieses Jahr die Nummer 1 der Weltrangliste übernommen. Jetzt ist die Weltrangliste nicht unbedingt immer das Beweisförderndste, um die beste Mannschaft der Welt rauszufinden. Aber Irland hatte einfach unglaublich gute Ergebnisse in den letzten Jahren gehabt. Und man hatte Irland in diesem Jahr vielleicht zugetraut, Neuseeland zu kitzeln, vielleicht sogar zu schlagen. 14-46 ist sehr, sehr deutlich.
Ja, also wahrscheinlich zu deutlich, also wahrscheinlich nicht so repräsentativ für den Unterschied in den beiden Mannschaften, aber letzten Endes Irland kann froh sein, dass sie überhaupt mal am Ende Punkte legen könnten. Also wahrscheinlich wäre es halt mit 50-0 ausgegangen, hätte man auch damit zufrieden geben können.
Woran lag es, dass die Iren überhaupt keinen Zugriff auf das neuseeländische Spiel bekommen haben? Weil es ging ja relativ schnell dann auch los und relativ schnell dann auch in die falsche Richtung für Irland, weil nach 22 Minuten stand es schon 17-0 für Neuseeland, weil Aaron Smith zwei Versuche gelegt hatte und Richie Moanga dann einen Strafkick verwandelt hatte.
Ja, kann man die Frage stellen, wieso hat Namibia Schwierigkeiten mit Neuseeland gehabt? Also Irland sah auch zwar nicht wie mit Namibia, aber hat so ähnlich gespielt. Keine Ahnung, wir könnten halt mal wahrscheinlich eine Stunde drüber reden, woran es lag. Also du hast schon erwähnt, dieses Spiel, dieser 16-9 letztes Jahr, 2018 November hat, wo Irland gewonnen hat natürlich, aber seitdem ist es halt irgendwie bergab gegangen. Also Trainer des Jahres, Spieler des Jahres, Team des Jahres, all diese Pokalen sozusagen, was Irland oder die Mannschaft oder die Spiele gewonnen haben. Seitdem ist halt so bergab gegangen. Also in den Six Nations, also man hat's kommen sehen. Hat in den Six Nations hat man wirklich ordentlich einstecken müssen gegen England, dann nochmal ordentlich einstecken müssen gegen Wales. Dann dachte man, okay, da ist genug Abstand. Wir hatten einfach ein schlechtes Turnier gehabt. Dann hat man ordentlich eine Packung bekommen gegen England in diesen Warm-up-Spielen im Sommer. Und wenn man das bis dahin nicht gesehen hat, dass es mit Irland dieses Jahr nichts wird, dann hat man das gesehen gegen Japan quasi wieso. Also klar, Japan gute Mannschaft, aber das ist halt auf einem Level, wo Irland sich nicht beschäftigen sollte. Also ich glaube zum einen, also das ist mein persönliches Gefühl, was hat da stattgefunden ist, wahrscheinlich hätte es auch gegen Neuseeland, also ich glaube auch die Irland im Topform hätte Neuseeland nicht geschlagen. Aber mein persönliches Fazit ist quasi, dass der Trainer einfach mal auf Spieler gesetzt hat, die nicht in Form waren. Also zu viele Leute, die wirklich Form gezeigt haben. Also sich in den letzten Spielen beziehungsweise über den letzten Monaten auch in den Clubmannschaften wirklich gezeigt haben, dass sie guten Lauf haben, hat er nicht draufgesetzt. Sondern diese Mannschaft, diese 15, die quasi gestartet hat, die hätte ich dir wahrscheinlich vor 2 Jahren auch nennen können oder vor einem Jahr auch nennen können. Diese Start 15 ist nicht repräsentativ von den besten beziehungsweise besten plus in Form Spieler in Irland. Und das ist halt schon Faktor 1. Faktor 2, könntest du halt sagen, die sahen müde aus, irgendwie was entweder mental müde ist oder physisch müde, übertrainiert aus, was auch immer. Klar, so viele Basic Handling Fehler hast du nie von irgendeiner Top-Mannschaft gesehen und das hätte nicht mal gereicht gegen, keine Ahnung, gegen Schottland oder so, hätte so eine Leistung nicht gereicht, meiner Meinung nach. Also da, wenn du gegen eine Mannschaft wie Neuseeland spielst, vernichten die dich, wenn du halt so Basic Fehler machst.
Wen hättest du dir denn gewünscht in der Mannschaft von Irland?
Puh, ganz viele Leute. Da hätte ich auf jeden Fall anstatt, also ich weiß nicht, wieso Henshaw noch da gespielt hat. Der hat irgendwie in den letzten 1,5 Jahren irgendwie gefühlt 2 Halbzeiten Rugby gespielt. Also zum Beispiel, ich hätte zumindest versucht, auf Farrell beziehungsweise jemand wie Rhys Ruddock zum Beispiel, eine dritte Reihe. Das ist jemand, der sich mega gute Leistung gezeigt hat und gegenüber jemand wie Peter O'Mahony definitiv besser war. Da könnte es halt sagen, Murray hat auf jeden Fall keine starke Leistung gezeigt über die letzten Zeitspiele. Leider gab es irgendwie niemanden, der Saxon hat unter Beweis gestellt hat. Keine Ahnung, wäre auch anders gewesen, wenn Carberry sich nicht verletzt hätte. Auf der Ecke zum Beispiel, also meine Freunde in Irland werden mich nicht danken dafür, aber Jacob Stockdale zum Beispiel hat einfach irgendwie nichts gezeigt in dem gesamten Turnier. Da hatte gegenüber jemand wie Larmer oder Conway und Rob Kearney zum Beispiel hatte auch nichts besonders viel gezeigt, meiner Meinung nach. Da ist wieder Larmer oder Conway, also da hätten die beiden Leute auf jeden Fall gespielt, wenn es darum ging, wer es halt in Form und so spielen. Wie gesagt, ich glaube, das hätte sowieso nicht gereicht, aber man muss sich vielleicht einfach so Gedanken machen dazu, wie das quasi grundsätzliche Konzept von Irland ist. Das erinnert mich so sehr an 2007, wo der Kritik an Eddie O'Sullivan, der damalige Trainer war, dass er einfach seine 15 wusste, keine Ahnung, in einem Jahr voraus von dem Turnier. Mhm. Und das Stars halt nicht haben. Egal, ob es Brian O'Driscoll ist oder Johnny Sexton, was auch immer, wenn die einfach die letzten 6 Monate beziehungsweise ein Jahr nichts gezeigt haben und da sitzt jemand, der immer klopft an der Tour, dann musst du vielleicht irgendwann mal so eine Tausch machen und sagen, okay, jetzt zum Beispiel Rhys Ruddock, probier mal da auf 6 anstatt von Mahoney und da hätte er mega gezeigt, Spiele des Tages gegen Russland. Setz ihn mal noch dran. Nee, hat er nicht. Hat er gesagt, okay, Mahoney, du darfst nochmal. Keine Ahnung. Vielleicht ist es zu einfach gesagt, aber naja.
Gibt es jetzt einen Umbruch im irischen Team? Rory Best hat sein letztes Länderspiel gemacht, ist tränenreich verabschiedet worden. Auch Joe Schmidt wird nach der WM nicht weitermachen. Gibt es einen Umbruch im irischen Team?
Also das war schon klar mit Schmidt. Also das war halt klar, dass er geht. Das ist schon seit länger halt bekannt gegeben, dass Andy Farrell hat das übernimmt. Ich glaube, im Vergleich zu anderen Weltmeisterschaften, so einen Umbruch muss es halt nicht so geben. Viele von den Spielern sind noch, so sag ich mal, jung genug, dass sie halt auf jeden Fall noch ein Turnier mitmachen können. Also es gibt nur die wenigsten, wo ich sagen würde, okay, definitiv sind sie zu alt. Also Rory Best zum Beispiel, dass sie halt nicht nochmal erscheinen werden bei den WM. Aber ich würde halt sagen, im Großen und Ganzen hast du schon von den 31 Jungs schon, die meisten davon können wir halt in 4 Jahren wieder sehen und die können es halt auf jeden Fall abrufen zu einer Leistung und ob es so einen Umbruch geben wird, also es muss auf jeden Fall so ein anderes Konzept her. Also Irland hatte null Ideen so groß, auch gegen schwachere Mannschaften wusste halt nicht so ganz, wie die spielen sollten. Und es muss auf jeden Fall eine Idee her, was so eine Taktik oder was so ein Konzept dahinter wäre. Und ich weiß halt nicht, ich war damals so skeptisch, ob es eine gute Idee ist, so Andy Farrell als Trainer zu nominieren. Bin ich immer noch so skeptisch, muss ich mal zugeben, weil er einfach nicht die Erfahrung hat auf den Top-Trainer-Position sozusagen, aber es ist schon gegessen jetzt, muss man halt damit leben und wir werden halt eigentlich in nicht so viel Zeit sehen, wie es halt weitergeht, weil Six Nations ist im Februar, es ist nicht so weit weg eigentlich. Also erstmal Tee trinken, ein bisschen sacken lassen, ein bisschen in die Ecke nochmal weinen gehen und schauen, wie es im Februar geht.
Ist Neuseeland schlagbar in diesem Turnier?
Ja, also England wird ja auf jeden Fall schlagen.
Oh! Das ist die Bold Prediction von Donald Peoples. England wird Neuseeland schlagen, weil England hat gegen Australien mit 40-16 gewonnen. Und das war eine sehr überzeugende Leistung der Engländer.
Ja, also keine Ahnung, es wird sich ein bisschen rausgeholt, aber Neuseeland, also die Mannschaften, die jetzt gerade stehen, also von allen, England und Neuseeland sind die quasi nicht so mega groß bisher unter Beweis gestellt wurden. Also Neuseeland hatte gegen Irland gar keinen Gegner. Für England war es halt gleich mit Australien phasenweise. Aber das sind zwei absolut, also wer da prognostiziert, wer gewinnt, weiß ich nicht. Traut sich was. Also ich würde halt sagen, Neuseeland muss irgendwann verlieren, muss irgendwann nicht mal eine Weltmeisterschaft gewinnen. Und England ist gerade in Topform und das ist von allen 4 Mannschaften, die noch übrig, also allen 3 Mannschaften, die noch übrig geblieben sind, würde ich halt sagen, England hat die stärkste Chance, Neuseeland zu schlagen.
England, wie gesagt, hat gegen Australien mit 40-16 gewonnen und es stand nach der Halbzeit nur 17-9, aber in der zweiten Halbzeit, nachdem Marika Coel-Bate noch verkürzt hat mit einer Erhöhung von Lea Lipano zum 17-16, spielte ab der 46. Minute nur noch England. Und sie konnten am Ende auf 40-16 davonziehen. Woran lag es, dass die Australier in der zweiten Halbzeit so eingebrochen sind? War es die Stärke von England oder war es dann doch die Schwäche der Australier?
Also es war teilweise, England hat meiner Meinung nach ziemlich gut gespielt, aber Australien hat auf jeden Fall die komplette falsche Taktiken halt so quasi angewendet, um gegen England zu spielen, beziehungsweise vielleicht auch richtige Taktiken, aber schlecht ausgeführt. Also die Kicks und die Lauflinien quasi oder die Laufwege quasi, die Australien gewählt haben, waren sehr oft falsch. Also oder beziehungsweise von den Kicks halt sehr schlecht ausgeführt. Also manchmal sah es so aus, als ob die ein bisschen ohne Idee quasi gekickt haben. Und meiner Meinung nach haben sie einfach, sind die daran gescheitert, also sind das daran gescheitert, deren besten Spieler in dem Spiel zu integrieren, beziehungsweise reinzubringen. Also, zum Beispiel jemand wie Cora Betty. Also, wenn ich halt Trainer gewesen wäre, wäre meine Taktik irgendwie so oft wie möglich den Ball in seine Hände zu bringen, weil du hast gesehen mit dem Versuch, was er gelegt hat, der hat einfach mal einen Speed und einfach mal die Steps, um jeden bei England komplett auszutricksen. Also ich bin halt traurig, weil ich glaube, Australien hat die Spieler dabei, die das hätte schaffen können gegen England, hat es aber irgendwie taktisch gesehen. Also das liegt auf jeden Fall in der Verantwortung von Michael Checker. Also ich glaube mal, die hatten einfach taktisch gesehen den falschen Plan beziehungsweise schlecht ausgeführt. Leofano zum Beispiel auf 10 war für mich der falsche Mann und noch schlimmer war wohl Gagne. Also das war irgendwie, Gagne war komplett, also ob er halt so in dem Beifahrersitz saß und einfach so mitgefahren ist. Also es war irgendwie komplett falsch. Also was halt richtig geil war, war Petaia, der einfach mal auf 13 stand und richtig gut war von Minute 1 an bis zu der 73. wo er ausgewechselt wurde, hatte richtig Probleme gemacht bei den Engländern. Cora Betty zum Beispiel, wie gesagt, also mein Taktik wäre es gewesen, einfach den Ball in deren Händen zu bringen. Ist denen einfach nicht gelungen.
Petaia, 19 Jahre alt, steht für das Gesicht der australischen Nationalmannschaft in den nächsten Jahren. Leofano wurde in der 53. Minute ausgewechselt gegen Matthew Moore. Du hättest wahrscheinlich Matthew Moore gerne von Anfang an gesehen.
Ach, nee, auch nicht. Also Tamur ist halt kein 10, meiner Meinung nach. Der ist halt ein 12, der 10 spielen kann. Das ist normalerweise so oft, dass er einfach alleine geht. Ich glaube, von der Bank ihn zu bringen, wäre okay. Foley wäre halt das gewesen, aber er hat einfach bisher keine riesengeile Saison gehabt, beziehungsweise keine Form hat reingebracht. Und Leofano war der Formspieler, aber in diesem Turnier hat er das nicht gezeigt. Also ist halt ein bisschen schwierig, man hatte nicht so eine geile Wahl. Obwohl Australien, es sind so viele Leute in der Mannschaft, wenn man sich überlegt, für Australien hat James O'Connor schon auf 10 gespielt, Courtney Beale hat schon auf 10 gespielt, Matt Tamu hat schon auf 10 gespielt, Bernard Foley hat so auf 10 gespielt und Leofano, und die sind alle in der Mannschaft. Mhm. Aber keiner von denen hat das richtig irgendwie umsetzen können, aber ich wäre halt eher so mit Nick White und Bernard Foley angefangen und einfach mal vielleicht ein bisschen taktisch besser dazustehen. Ob das gereicht hätte, weiß ich nicht, aber wie gesagt, wenn du halt solche Leute hast wie Petaia und Cora Betty auf dem Feld, dann geht immer was, glaube ich.
Und die Engländer haben hier in der zweiten Halbzeit eine wirklich überzeugende Leistung abgeliefert und vor allen Dingen können sie auf Billy Vonipola wieder zurückgreifen. Der Nummer 8er, der war verletzt. Da hatte man Anfang des Jahres beziehungsweise Mitte des Jahres schon die Stirn in Sorgenfalten gelegt. Vonipola ist wieder zurück. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Die Engländer haben eigentlich alle Möglichkeiten, dann Neuseeland ja einen Kampf zu bieten und sie sind personell top dabei, oder?
Die Engländer sind auf jeden Fall top dabei. Ja. Die haben einfach mal ja bisher einfach alle Leute aus dem Weg geräumt. Die haben die haben einen Kader, wovon wahrscheinlich alle 31, also aus dem du halt eine 15 bilden könntest, aus allen 31 Spielern. Geil, also die sind extrem stark. Also da unterschätzt man den selber wahrscheinlich, was wozu die fähig sind. Ich meine, so ein großer Talking Point war, dass sie halt quasi Farrell auf 10 gesetzt haben und dann Tuilagi und Slade gespielt haben, anstatt halt Ford. Es hat einfach meiner Meinung nach ziemlich gut funktioniert. Das ist die Mannschaft, die also die Aufstellung so in dem Form, wie die halt gegen Irland wirklich im Six Nations sehr hoch gewonnen haben. Und deshalb glaube ich mal, das ist der präferierte quasi Mannschaft oder Hintermannschaftsaufstellung von Eddie Jones. Ich hätte auf jeden Fall Angst, gegen den zu spielen. Also das ist halt eine extrem, extrem starke Mannschaft. Ich gucke gerade durch den 15 und sehe an sich keine Schwächen. Dann gehe ich auf die Bank und denke halt so, okay, außer wahrscheinlich so ein, zwei Spieler sind die wirklich austauschbar auf fast jede Position und wären immer noch so stark.
England wird nächste Woche gegen Neuseeland spielen, zwei Halbfinals, auf die wir uns auf jeden Fall sehr freuen können. Donal, freust du dich dann auch noch auf die Halbfinals oder ist die WM für dich jetzt vorbei?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass es halt auf jeden Fall eine super Aufstellung ist, quasi mit England gegen Neuseeland. Das sind halt zwei Mannschaften, die bisher im Turnier sehr gut gespielt haben, den besten Form halt gerade haben. Das sind Welten, die quasi aufeinander prallen, und Wales, Südafrika. Wales hat echt eine nicht so geile Leistung jetzt mit dem letzten Spiel gehabt. Südafrika hat sogar gegen Neuseeland extrem gut gespielt, trotzdem verloren. Also schwer zu sagen, aber ich freue mich auf jeden Fall auf beiden Spielen, ja.
Ich auch. Und nächste Woche sprechen wir wieder über die Halbfinals hier bei meinsportpodcast.de und Vorpass Spezial. Das war Donald Peoples mit seiner Expertise zu den vier Viertelfinals. Wir haben drei Viertelfinals gesehen, die leider sehr klar ausgefallen sind. Eins, was nachhaltig noch für Diskussionen sorgen wird. Vielen Dank, Donald.
Ja, gar kein Thema.
Vielen Dank fürs Zuhören. Was bitte?
Jetzt gehe ich in die Ecke weinen ein bisschen nochmal.
Mach das. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass.
Ja, das stimmt.
Alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Barmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.